Sehr viel Duell und hat auch viel Dreckig gespielt. Manchmal vor 300-400 Zuschauern, davon sind vielleicht noch 50 besoffen. Es ist nicht so einfach.
Ja, es fährt wieder an. Fußball-Saison, wo wieder die 50 Betrunkenen auf der Tribüne sind. Challenge League-Saison geht los und damit auch die Super League-Saison. Aber ich glaube, wir haben auch noch irgendein Turnier, das wir glaube ich, noch kurz verarbeiten müssen und noch kurz eine Schlussbilanz ziehen, glaube ich.
Ja, it's not coming home. He? Ich glaube, das ist der richtige Satz dazu.
Ja, okay.
Ja, du weißt, mich freut das ein bisschen. Aha, ich habe immer noch eine Schadenfreude.
Ja, also mich freut es gar nicht, aber es ist okay. Also, nein, ich finde es einfach im Endeffekt, ich weiß gar nicht, will irgendjemand jetzt noch zum Abschluss von diesem Turnier von uns irgendeine Bilanz? Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob jetzt das wie noch nötig ist, weil für mich ist das Turnier, das ist ja erst, was war es, am Sonntag ist das fertig gewesen,
jetzt haben wir Donnerstag. Du willst es einfach wegignorieren, weil du auf England tippt hast.
Nein, um das geht es mir nicht, aber ich habe so das Gefühl, das Turnier ist schon wieder so weit weg. Es ist Wahnsinn, aber wir können natürlich da gerne darüber reden. Und ich sage, mit Spanien ist einfach schlussendlich das verdiente Team Europameister geworden. Aber dein Hate gegen England ist maximal übertrieben und überhaupt nicht mehr objektiv.
Ich habe gesehen, du hast dich sogar auf Insta einschalten in die Diskussion, um einfach
einen kleinen Standpunkt zu geben. Und ich bin absolut der Meinung von dem, der den Kommentar geschrieben hat, zu 0% der Meinung, die du mit unserem gemeinsamen Account ja schön hier vertreten hast. Aber das ist, hey, das ist nicht abgesprochen, redaktionell.
Aber es ist ja schön, dass wir auch mal nicht einer Meinung sind.
Ja.
Aber ich bin am Anfang von der Diskussion bin ich auch noch so ein bisschen, also habe ich noch nicht voll reingeschossen, aber dann mit der Zeit, es war ja mit unserem geschätzten Kollegen Birnweich Basler in der Kommentarspalte, wo auch eher auf England-Seite war in dieser Diskussion.
Ich glaube, es ist gar nicht auf Seite von irgendjemandem sein, sondern du bist einfach so unobjektiv am Haten gewesen, dass wir müssen sagen, ja, aber vielleicht.
Aber
du hast geschrieben, du hast behauptet, dass Southgate ein schlechter Trainer und England hat früher nie gute Spieler gehabt.
Kein guter Trainer geschrieben.
Es hat eben keinen guten Trainer.
Und ich habe mich dann korrigiert. Ich habe mich dann korrigiert und habe dann gesagt, ja, okay, das ist vielleicht übertrieben gewesen, aber er ist kein Top-Trainer.
Ja, aber das ist ein ganz anderer Ausgangslage. Du hast gesagt, es hat keinen guten Trainer und dann hast du behauptet, früher hat England nicht so gute Spieler gehabt, wie sie heute haben.
Ja, in der Breite. Habe ich auch noch geschrieben.
Ja. Aber es ist erst weiter unten ist das so ein bisschen eingeordnet worden. Am Anfang war es einfach nur ein Hate. Und bis du noch einen kommst und sagst, hey, Kollege, der war so erfolgreich gewesen, wie kein einziger englischer Nationaltrainer vorher. Und es ist nicht so, dass die Engländer vorher nur immer Pfeifen hatten, die geshootet haben.
Also ich habe ja noch eine Theorie aufgestellt, dass du, wo ja eh so ein bisschen auf Frankreich Seite und so ein bisschen mit dem destruktiven Angsthasen-Fußball in den letzten paar Jahren recht gut hast können leben, wo die Franzosen gespielt haben, hauptsächlich Erfolg, oder? Aber schön haben sie auch nie gespielt und du bist dir das halt gewöhnt, darum findest du die Engländer auch nicht so schlecht.
Nein, es geht ja gar nicht um das. Das hat ja nichts, also die Behauptung, die Gareth Southgate sei ein schlechter Trainer, hat ja nichts damit zu tun, ob man den Fußball gut
findet. Kein Top-Trainer, ich habe mich korrigiert. Ich würde nicht sagen, er ist ein schlechter Trainer.
Aber das kein Top-Trainer, wo an vier grossen Turnieren dreimal ins Halbfinale und zweimal ins Finale kommt.
Ja.
Und das eine Mal, wo er nicht ins Halbfinale kam, ist er im Viertelfinale gegen Frankreich rausgefallen, wo wahrscheinlich das beste Turnier an dieser WM war, dort, wo sie rausgefallen sind.
Mhm.
Das ist ein Top-Trainer.
Ich möchte zur Einordnung sagen, ich habe ich bleibe dabei, er ist kein Top-Trainer. Aber ich möchte zur Einordnung auch sagen, der Turnier von der die letzten Turniere, Katar und da das komische EM-Turnier, das überall stattgefunden hat, 2021, dort war England auch besser gewesen, spielerisch, wie an diesem Turnier. An diesem Turnier ist England
ja,
spielerisch
aber das nicht ist gut. Nicht, aber das war nicht der Punkt der Diskussion gewesen. Zumal, ganz ehrlich, also im Halbfinale und im Finale und auch schon im Viertelfinale mit Abstrich hat England gut gespielt. Also die ersten vier Spiele völlig okay, bin ich bei dir. Aber die anderen drei Spiele waren doch voll okay gewesen. Ich weiss gar nicht, was du dort erwartet hast.
Also gegen die Schweiz, Holland und Spanien, hast du ein gutes England gewesen?
Einmal ein voll okayes?
Nein, also vielleicht im Final.
Also im Halbfinale sind sie gut gewesen.
Halbfinale sind sie wirklich gut gewesen. Haben sie die Spanier wirklich gut in der ersten Halbzeit im Griff gehabt, muss man sagen. Aber es ist einfach, also auch schon gegen die Schweiz. Gegen die Schweiz, finde ich, ist es ein teilweise gutes England gewesen. Dort hat er ja den Wechsel gemacht auf die Pfeiferkette. Aber nochmal, er hat während dem ganzen Turnier hat er Spieler wie zum Beispiel ein Phil Foden oder ein Harry Kane hat es nicht hergebracht, dass die Weltklasse-Spieler ihr Potenzial entfalten in dieser Mannschaft. Sie haben viel zu wenig den Ball gehabt, sie haben viel zu wenig offensive Lösungen gehabt.
Ja, die Frage ist, an wem das liegt. Liegt es wirklich am Trainer? Ja. Wenn der Harry Kane einfach in keinem einzigen Finale in seiner ganzen Karriere einen anständigen Match shootet, dann liegt es nicht am Trainer.
Nein, aber
dann liegt es
doch auch am Harry Kane. Gut, seit Phil Foden kommt aus einer Manchester City, wo sehr ballbesitzorientiert hat. Der Phil Foden ist jetzt über die Saison hinweg, die Entwicklung ist gigantisch von dem Jungen. Mm-hmm. Das ist einer der besten Spieler überhaupt.
Da bin ich mit dir schon einig.
Eigentlich müsstest du ein Team können, um Spieler wie Phil Foden drumherum aufbauen. Das Gleiche eigentlich auch bei Trent Alexander-Arnold. Ich meine, dass er für ihn irgendwie auch keine richtige Verwendung gefunden hat, zeugt eben auch davon, dass er überfordert ist mit dem Potenzial, das in dieser Mannschaft steckt. Und ich finde einfach, klar, jetzt, wo der Phil Foden noch in die Zentrale gespielt hat und so, hat es ein bisschen besser ausgesehen. Aber null Goal, null Assists für so einen Spieler, das ist eine Katastrophe.
Ja, ich habe nicht gesagt, der Phil Foden hat ein gutes Turnier gespielt. Ich sage auch gar nicht, England hat ein gutes Turnier gespielt. Das sage ich nicht. Aber der Hate, der gekommen ist, war völlig unverhältnismässig für die Art und Weise, wie sie vor allem dann nachher gespielt haben, wie sie auch völlig ein okayes Finale gespielt haben. Spanien war das bessere Team über das ganze Turnier und darum auch der verdiente Europameister, sage ich ja von Anfang an. Aber der Hate, der gegen Gareth Southgate jetzt gekommen ist, ist unter aller Kanone. Und hat mit Respekt nichts mehr zu tun. Und das ist jetzt nicht nur deine Aussage, die ich nicht mal behaupte, dass er ein guter Trainer. Wahrscheinlich sagst du über den FC Aarau-Trainer, dass er ein guter Trainer. Das sind ja Weltenunterschiede wahrscheinlich. Also nichts gegen den FC Aarau-Trainer. Es geht einfach ums Prinzip, das macht keinen Sinn. Und also das,
ja gut, du musst ja immer im Kontext sein, oder?
Aber weißt du, also dort war wirklich jeglicher Respekt verloren gewesen und nicht allgemein von der englischen Öffentlichkeit, der Hate, der da kommt, gegen eine Mannschaft, die zum zweiten Mal nacheinander im Europameisterschaftsfinale steht, logisch jetzt nicht mit wahnsinnig gutem Fußball und wahrscheinlich, wenn das Turnier ein paar Mal spielen würde, dann würde England mit dieser Spielweise wahrscheinlich auch nur einmal in das Finale kommen, kann auch sein, aber hey,
ins Finale geduselt, haben sie sich gedacht. Mit dem wirklich gefühlt auch einfachsten Turnierbaum ever, oder?
Ja.
Also die Schweiz war der härteste Brocken gewesen.
Wahrscheinlich. Ich finde einfach die Art und Weise, die da umgekehrt wurde, ist, finde ich völlig zu much. Vor allem eben, weil England hat sich gesteigert und der Gareth Southgate hat, wenn man sagt, er ist kein guter Trainer, wieso hat er in jedem Match einen eingewechselt, der noch das entscheidende Goal schießt? In jedem fucking Match.
Störst du dich ab dem, was ich einfach dazu sage? Oder ist es die Meme-Kultur auf Social Media? Oder findest du, die Medien sind auch streng mit dem Gareth Southgate umgegangen?
Also ich finde alle. Also ist mir doch gleich, ob es jetzt in einem Meme ist oder sonst irgendwo, wenn man quasi einem Top-Trainer unterstellt.
Nein, ich kann es nachvollziehen, welchen Hate du genau meinst. Also klar, es hat einfach viele Memes gegeben, dass sein Fußball zum Einschlafen ist, aber das ist einfach auch Fakt. Also, keinen Fußball-Bot an diesem Turnier.
Also nein, es ist hier auch wahrscheinlich so der mediale Dings und dann aber auch in den Social Media und so, wo die ganze Zeit Leute die ganze Zeit behaupten, wie England schlecht sei und so. Wie du halt einer von denen gewesen bist. Also nicht nur, wie England schlecht ist, das kann man ja von mir aus gesehen. Ich habe auch nie gesagt, also man kann 27 Podcast-Folgen mit mir hören, wo es im Tribünengeflüster um die gegangen ist. Und dort habe ich auch nicht gesagt, ich finde den englischen Fußball das geilste auf dem ganzen Planet.
Gut, du warst ja Moderator gewesen.
Ja, aber ich habe meine Meinung zum Teil schon gesagt. Und ich habe ja nie gesagt, ich finde England jetzt mega, mega geil. Aber ich habe einfach gefunden, die Art und Weise, wie man jetzt mit dem Southgate hier abgerechnet hat bei England, wenn man überlegt, wo England gestanden ist, bevor er Nationaltrainer geworden ist. Und du kannst ja schon behaupten, ja, sie haben jetzt das beste Kader. Mag sein. Ist wahrscheinlich auch so. Aber es ist nicht so, dass früher mit dem Stevie G, mit dem Frank Lampard, mit dem John Terry und so weiter, wie sie alle geheißen, dass es dort kein gutes Team gab. Aber trotzdem ist England nie auch nur in ein Halbfinale gekommen und schon gar nicht zweimal nacheinander ins Finale. England ist genau einmal in der Geschichte schon mal in einem grossen Finale gewesen. Das war 1966 gewesen. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich dann so finde, hey, sorry, aber wieso gibt es denn so viel Hate gegen den Mann, wo England genug hat, zu einem Zeitpunkt, wo sie wirklich jedem Turnier versagt haben. Und sie haben immer gute Mannschaften gehabt, von den Namen her. Und sie haben auch dort schon die beste Liga der Welt gehabt. Und dann kommt er und führt sie an der WM 18 ins Halbfinale, nachher EM 21 ins Finale, nachher WM 22 gut gegen Frankreich raus im Viertelfinale und jetzt wieder ins Finale. Mhm. Es ist nicht der geilste Fußball vom Planeten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt ein Trainer kommt, der noch mehr aus dem Team ausholt, dass dann tatsächlich endlich mal der Titel drin liegt. Alles gut und recht. Aber ich finde, da tut mir dann schon ein bisschen Unrecht am Gareth Southgate und am Didier Deschamps. Ich würde jetzt gerade reinnehmen, weil das ist genau die gleiche Art und Weise. Der hat unglaublich viel mit Frankreich geschafft. Mhm. Auch dort. Ich bin bei weitem dafür, dass man einen Wechsel macht. Also, bei den Engländern ist es ja schon passiert. Ich wäre auch bei den Franzosen dafür, dass es einen Wechsel gibt auf dieser Position. Einfach, weil es noch einen frischen Wind gibt und so weiter und so fort. Aber was sie leisten, verdient grossen Respekt. Weil, nur weil sie Top-Spieler haben. England ist in keinem einzigen Turnier seit irgendwie 50 Jahren gut gewesen. Vorher. Mhm.
Aber sie hätten das Potenzial, um ein gutes Turnier zu spielen, oder? Also jetzt ist immer
die Frage,
was heisst denn, gut spielen, oder? Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen. Ja, der Vergleich mit früher, da gebe ich dir recht, da hat es immer wieder absolute Topspieler in den englischen Nationalmannschaften gegeben. Was sich sicher verändert hat, ist der Blick auf die Bank. Oder? Also wenn du auf einer Bank einen Palmer hast, wenn du auf der Bank einen Trent Alexander-Arnold hast, einen Tooney, einen Ollie Watkins, das ist eine Breite, so etwas hätte es noch nie gegeben. Also du bist bis zum letzten Kaderplatz bist du eigentlich gespickt mit Talent. England hat auch eine von der besten Nachwuchsförderungen inzwischen, das darf man auch nicht vergessen. Da haben sie massive Fortschritte gemacht über die Jahre. Und ich glaube einfach, dass du mit dem Potenzial und auch mit der Kreativität von diesen Offensivspielern musst du taktisch mehr Ballbesitz haben. Sonst, und das hat für mich das Southgate nie erkannt oder nie als taktisch sinnvolle Lösung für den Erfolg erachtet. Und
aber er hat ja den Erfolg.
Das verstehe ich. Nein, gut, am Schluss ist ja Titel gemessen. Du kennst das Spiel ja auch. Ich bin aber bei dir, dass das vielleicht bin ich da auch ein bisschen immer zu hart gegen ihn gewesen, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. Natürlich gebührt ihm neunmal durch Respekt, dass er jetzt zweimal im Finale gestanden ist. Aber du kennst ja auch die englische Presse und du weißt ja auch, dass die drauf loshackt, wenn es dann am Schluss wieder keinen Titel gibt. Wobei ich jetzt eben zum Beispiel das Gefühl hatte, nach dem erneut verlorenen Finale sind die Schlagzeilen dann gar nicht so negativ gewesen. Also,
jetzt sind einfach schon die Woche vorher immer ganz viele Schlagzeilen negativ gewesen.
Ja, aber ja, weißt du, nach dem Slowakei-Spiel ja zu Recht. Also ich meine, eigentlich in 9 von 10 Fällen gehst du gegen die Slowakei in diesem Spiel raus als England, oder?
Nein, absolut. Also weißt du, ich sage ja auch nicht, dass jetzt alles super ist. Ich habe einfach gefunden, ich habe das ein bisschen vermisst und ich habe das eben auch in dieser Diskussion vermisst. Darum habe ich mich dann dort dann auch aktiv einschalten, weil ich gefunden habe, hey, jetzt bist du also sehr weit weg von der Realität mit deinem Hate, wo dann eben ihm unterstellst, nicht mal ein guter Trainer zu sein. Aber ich habe das Gefühl, es ist ja völlig falsch, wenn wir jetzt hier eine 20-minütige Gareth Southgate-Debatte daraus machen.
Aber es ist schön, wenn es mal ein bisschen knistert im Studio. Das ist für unsere Hörerschaft auch ganz angenehm.
Ich glaube, wir sind wirklich nicht einig. Aber ich glaube, also, weißt,
ja, jetzt kann er irgendwo in der Championship wieder ein Team übernehmen. Also.
Ich habe ja gar nichts gegen einen attraktiven Fußball. Aber nur attraktiv spielen und nachher nichts gewinnen, bringt er wie auch nicht mega viel.
Ja, aber er hat halt unattraktiv gespielt und nichts gewonnen. Also, ich bin immer noch lieber in Schönheit sterben, als so langweilige Grottenkick dann zu bieten.
Aber es hat sehr viel müssen stimmen bei England, dass sie Spanien geschlagen hätten. Weil bei Spanien hat alles geschummelt. Das finde ich auch der Punkt. Ja. Bei Spanien hat jetzt wirklich in diesem Turnier ist alles zusammengekommen, wie die wie das einfach irgendwie funktioniert hat, wie die füreinander gegangen sind, wie die wirklich, du hast gemerkt, das ist ein Team. Du hast als englischer Nationaltrainer sehr viel richtig machen, dass du schlussendlich erfolgreicher gewesen bist, was jetzt rein das Resultat angeht. Weil schlussendlich bist du im Finale und hast gegen die beste Mannschaft verloren. Klar, die Art und Weise, wie man spielt und so, könnte sicher schöner sein, aber der Erfolg ist in meinen Augen schon da. Also wenn nur bei einem Turnier von 24 Teams nur das Team erfolgreich ist, das den Titel gewinnt, dann haben wir also 23 Nationaltrainer, die wir ersetzen müssen. Und das machen wir ja nicht. Also der Murat Yakin ist ja jetzt immer noch Nationaltrainer von der Schweiz, oder? Also, ja, ich weiss, Erwartungshaltung spielt drinnen und so, aber die Erwartungshaltung zu England ist so abstrus hoch, wie wahrscheinlich in allen grossen Fußballländern. Das, ja.
Mm. Ich finde, wir können wirklich gerade noch schnell den Wechsel machen zu Spanien. Einfach, dass wir das auch noch schnell gewürdigt haben. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, der Luis de la Fuente, der Trainer von der spanischen Nationalmannschaft, was hat der gemacht mit dieser Mannschaft? Also, was das für ein Turnier war, das war ja einfach eine Show. Eine siebenteilige Show, die Spanien dem Turnier abgezogen hat. Von einem Trainer, der vorher niemand auf dem Schirm hatte, weil er einfach irgendwie gefühlt seit einer Dekade nur irgendwie im spanischen Verband bei der U-Nationalmannschaft.
Aber kannst du mal schauen, was mit den U-Nazis gewonnen hat?
Ja, du wirst es mir jetzt sagen.
Ich müsste es aus dem Kopf heraus sagen. Ich glaube, er hat eins mit der U19, ist, glaube ich, Europameister.
Er ist sehr erfolgreich gewesen, ja.
Und mit der U21. Soll ich gerade kurz noch mal verifizieren.
Hast du ihn dann auf dem Schirm gehabt? Du schaust ab und zu...
14, 15 der U19 und 18, 19 U21. Hey, nein, im Fall. Nein, also ich habe sie jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt. Also gut, es ist jetzt auch schon ein Moment, wo er jetzt halt spanischer Nationaltrainer ist. Aber ich meine, man hat gewusst, Spanien der fucking guten Nachwuchs, sind es immer. Die haben übrigens auch, ich habe irgendwo so eine absurde Statistik gesehen, dass irgendwie seit 2001 hat jedes spanische Team in einem Endspiel gewonnen. Irgendwie so. Also völlig, also aber sogar inklusive Clubs. Weil es ist ja so, also irgendwie, also ausser sie spielen gegeneinander. Also Real hat die Atletico zum Beispiel geschlagen, dort war es schwierig gewesen. Aber sonst, und du kannst du mal zurückdenken, kannst du das Champions League-Finale, also immer das spanische Team gewonnen, wenn es die gewesen sind. Und Europa League hat immer Sevilla gewonnen, also das ist irgendwie schon so, es hat schon etwas. Ja, ich glaube, da hat wirklich einfach, also, man weiß eben auch gar nicht mal so viel. Wie El Professore oder so wird er genannt, glaube ich.
Ja, so haben sie gefühlt den Fußball gespielt.
Ja, ich glaube, es liegt doch so an, wie er aussieht oder nicht, ich weiß nicht. Aber nein, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark. Und irgendwie auch schön, dass der mit dem Oyarzabal ein Spieler das Goal schießt, der eine Ersatzrolle hatte bis dahin. Und es zeigt irgendwie, also die haben, das Team hat einfach irgendwie funktioniert. Und ja, und aber auch Pedri, Ausfall, völlig egal, dass der Gavi verletzt ist von Anfang an, das war auch egal gewesen. Und es sind so Ausfälle, die andere Nationen jetzt auch nicht so einfach könnten ersetzen, aber sie haben es wie so im Team können. Also sind dann plötzlich auch Spieler über sich rausgewachsen. Wer hat gedacht, dass der Nico Williams so ein Turnier spielt, der Lamine Yamal sowieso. Ja, völlig absurd, jetzt habe ich irgendwo gehört, dass ich im Power Ranking für Ballon d'Or sage, schon der Top 5. Machen Sie es nicht.
Also Scheiße für Ballon d'Or.
Völlig übertrieben. Ja, aber also dann vor allem Nico Williams. Aber ja, egal.
Ich wollte einfach noch schnell auch auf den taktischen Wandel von dieser spanischen Nationalmannschaft sprechen. Ich finde es so faszinierend, der Fußball. Einfach, weißt du, die Mischung aus schnell umschalten können, mit diesen Flügeln auch, oder, die einfach den Speed haben. Und dann gleichzeitig aber auch wieder so sicher am Ball. Also weißt du, so als ob, wie so aus deiner Tiki-Taka-Ära so noch etwas ist wie noch drinnen, oder? Sie spielen wahnsinnig viel Pässe. Ich glaube auch in der Startphase gegen England, nach 10 Minuten ist es dreifache nach Pässe gegangen, irgendwie 50 zu 150 oder so. Sie spielen immer noch wahnsinnig viel Pässe.
Aber schon weniger als früher.
Ja, und sind sich dann aber gleichzeitig checken die Spieler wie, jetzt ist mal ein langer Ball, ein Diagonalpass oder so, irgendwie etwas angebracht, irgendwie so etwas Riskanteres auch. Weil du einfach vorher weißt, du hast einfach einen Lamine Yamal, der tief gehen kann. Du hast einen Nico Williams, der tief gehen kann. Und die einfach auch so sicher am Ball sind, so wirbelig, so technisch stark. Es ist wie die perfekte Symbiose zwischen geilem Umschaltfußball und gleichzeitig aber mit wahnsinnig viel Ballbesitzphase. Und das macht einfach unheimlich Spass zum Zuschauen. Und ich bin beeindruckt, wie tief ihre Fehlerquote generell war. Weil manchmal wieso. Also, ich stelle mir das als Gegner, das muss ja der Horror sein, weil du nie genau weißt, wie werden sich anlaufen, oder? Also, das Pressing ist ja auch ein Gegenball. Es war ja wahnsinnig intensiv, wo sie durchgezogen haben. Mm-hmm. Also, um sich da irgendwie taktisch können auf so einen Gegner, der so variabel ist, können vorzubereiten, also unheimlich schwierig. Und da muss ich natürlich den Engländer schon auch noch, trotz all dem sogenannten Hate, wenn man deinen Ausdruck nochmal möchte wiederholen, muss ich den Engländer schon zugestehen. Also sie haben sehr gut gemacht defensiv in der ersten Halbzeit gegen so eine spanische Mannschaft, die mich jetzt aber auch nervös gedacht hat am Anfang im Finale.
Ja, eben, du hast viel gesagt, ich weiß gar nicht, wo einhaken. Aber ja, im Endeffekt, es ist sehr beeindruckend, wie das Spanien auftreten ist. Auch für mich irgendwo durch. Klar haben sie zu den Top-Favoriten gezählt, aber so. Also, man eben zuerst immer sagen, England, Deutschland, Frankreich, die drei hat man sicher am Anfang genannt. Und dann sind vielleicht Spanier so in einem Atemzug mit Portugal und. Wer haben wir noch so gehabt? Kandidaten, also mit
Holland vielleicht dann irgendein.
Ja, aber auch noch nicht so früh. Ja. Aber eben, sie waren schon in der Top 5 oder Top-Favoriten gewesen. Also so ganz aus dem Nichts kommt es dann schon nicht. Aber ich habe es dann doch irgendwie überraschend gefunden, wie dass sie das ganze Turnier auftreten sind, auch Spieler, wo jetzt wirklich irgendwie halt so ins Rampenlicht gekommen sind, wo du irgendwie so richtig gar nicht auf dem Schirm gehabt hast. Also Schon natürlich hat man die Namen irgendwie gekannt, aber eben Williams, Jamal sind obvious natürlich, aber auch ein Fabian Ruiz oder auch ein Rodri. Rodri weiß natürlich schon, was er kann, aber gleich, dass es auf der Bühne einfach wahrscheinlich der beste Spieler vom ganzen Turnier ist. Ich glaube, ist er sogar ausgezeichnet worden, könnte sogar noch sein.
Bestimmt.
Ich glaube, er
ist Spieler vom Turnier, ja, ja.
Ja, eben, ich meine, das ist ja gleich, wenn du anfangs Turnier hättest, wahrscheinlich nicht auf ihn tippt, das Spieler vom Turnier. So. Also ich finde schon irgendwie, ist cool.
Krass.
Was ich ein bisschen schade finde, ist natürlich, dass sie nachher müssen leicht rassistisch jubeln bei der Feier in Madrid, glaube ich, wo sie gefunden haben, Gibraltar sagt jetzt Spanisch. Der Gibraltar ist Fußballverband, sagt man Gibraltar, ich weiß nicht, aber viele haben sich die gemeldet und haben gefunden, es ging gar nicht. Und noch schlimmer sind die Argentiner gewesen mit ihrem Copa-Sieg, die dann gefunden haben, die Franzosen sind echt gar keine Franzosen.
Ja, ist ja also vom Enzo Fernandes, der das gefilmt oder live gestreamt hat auf seinem Social-Media-Kanal. Also ist ja Dummheit nicht zu überbieten, vor allem weil noch mit 7 französischen Nationalspielern oder 7 französischen Spielern bei Chelsea spielst. Also viel Spass, wenn du jetzt zurück in den Garten rüber gehst. Also.
Völlig dämlich. Okay. Völlig dämlich und zeigt auch so ein bisschen. Naja.
Ja, vor allem, also, du checkst doch, was deine Kollegen am Singen sind, oder? Also dann, ja. Aber heutzutage wird ja eh gefühlt alles per Livestream direkt. Ja. Ich habe gesehen, der Jamal hat auch irgendwie einen Livestream gemacht nach der Pokalübergabe in der Garderobe. Und dann ist einfach so die Hälfte der Spieler nackt in der Garderobe rumlaufen und so. Und der andere filmt halt einfach.
Ja, es ist zum Teil.
Ja, naja.
Naja, gehen wir weg von der europäischen Spitze.
Haben wir es jetzt abgehakt? Ich muss dir ehrlich sagen, die Woche ist ja schon wieder bei uns ein bisschen Vorbereitung auf die Challenge League-Saison. Auf die knapp 500 Zuschauer und die 50 Betrunkenen darunter auch ein bisschen Unterhaltung haben. Aber es ist mir schon ein bisschen schwer gefallen, ich muss ehrlich sagen, weil irgendwie so eine EM-Phase, das packt mich immer so. Du bist schon so ein bisschen, noch mit einem Auge bin ich so wehmütig am Zurückschauen an die geilen Tage, wo drei Fußball spielen.
Aber für mich ist das im Fall. Hey, ich vermisse nur die Gruppenphase.
Ja, voll. Voll.
Das ist es.
Das ist es.
Gruppenphase bei Messi, aber K.O. Ich habe dann wie schon, ich habe schon in der Finalwoche gefunden, das ist ja gut.
Mhm.
Das Turnier können wir einfach auch ohne Sieger austragen. Ist mir eigentlich langsam der Wurst weggewinnt. Klar, wenn die Schweiz so dabei gewesen wäre, es wahrscheinlich gefühlsmässig noch etwas anderes gewesen. Aber so ist es dann wirklich gewesen, so, ja, okay. Spanien-England ist doch gar nicht mal so ein schlechtes Finale gewesen, aber irgendwie trotzdem so, ja. Also irgendwie, ich habe dann wirklich einfach die Gruppenphase, wir sind gesehen, und die Gruppenphase ist mit Abstand das geilste von einem Turnier.
Ja, ich finde, Achtelfinale gehen auch noch. Achtelfinale und Viertelfinale, weil dann so Übungen hast und dann auch noch so zwei Spiele hintereinander gelaufen sind.
Yeah.
Das fühlt sich halt immer noch ein Special an.
Ja, ja. Und darum, also es gibt ja ganz viel Hate gegen die Aufblasung WM. Ich weiss, ich werde Panama gegen... Was könnte das spielen? Panama gegen Südkorea, das werde ich mir geben.
Dort habe ich einfach ein bisschen Schiss, weil wahrscheinlich viele Matches in der Nacht wirst haben.
Das hoffe ich schwer nicht, aber die Gefahr besteht natürlich. Ja. Das ist scheiße.
Das ist wirklich ein Blöd.
Gehen wir halt über. Zweikampf macht einen Roadtrip in den Staaten.
Ja, ich weiß aber nicht, dass das denn herkommt, weil für mich leben die Turniere natürlich schon auch von Zeit mit Freunden zu verbringen, das gemeinsam konsumieren, aber Public Viewings oder in einer Bar.
Das wird halt so in der Nacht am halb fünf.
Ja, ist sehr schwierig.
Wobei, ich weiss nicht, also, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass es einfach gar nicht so übel ist. Müsste es wahrscheinlich dann noch ein bisschen durchdingseln. Aber zum Beispiel, ich meine, Neuseeland und Australien, finde ich, haben es bei den Frauen relativ... Gut, ich war immer da, vielleicht habe ich es darum nicht so schlimm wahrgenommen. Aber ich glaube, die Matches sind ja immer Schweizer Zeit zumindest so, dass es
am Morgen schauen
konnte. Ja, am Morgen. Mhm. Ja.
Also, es wäre ja absolut dämlich, wenn man es nicht auf den europäischen Markt ausrichten würde. Aber man könnte natürlich auch nicht den Anspruch haben, als Europäer, dass jetzt komplett nur auf uns Rücksicht genommen wird, das wäre ja auch falsch.
Ja, das wäre mega falsch. Und ich weiss aber gar nicht, ob das so. Also, ich meine, in WM schauen wahrscheinlich im asiatischen Raum begleichfällig. Oder mehr wahrscheinlich sogar als zu Europa, Südamerika und so. Also weißt du, musst du denn wirklich immer auf den europäischen Markt rücksichtigen? Ich weiß es nicht. Es ist
ich habe einen geilen Tag dazu. Ich habe irgendwie die Woche so eine ganz kurze Doku gesehen über. Es gibt irgendwo in Indonesien gibt so eine Insel, wo sie alle wahnsinnig Fan von der deutschen Nationalmannschaft sind. Und sie lernen irgendwie sogar Deutsch und so auf dieser Insel. Frag mich nicht mehr genau, wieso das so ist, aber falls irgendjemand das sich geben will, kann er mir gerne schreiben. Aber es ist wirklich, es ist herrlich. Sie reden auch irgendwie so eine Fantasiesprache und haben irgendwie so einen Ruf, wo es amix ihrem Fanclub ja, so gemeinsam ausrufen oder keine Ahnung, wie das genau dann abläuft. Und es ist einfach so eine deutsche Fantasiesprache. Aber sie sind wahnsinnig Fan. Also alle mit Trikots und wirklich ganz, ganz herrlich. Vielleicht.
Also es klingt ein bisschen wie Deutsch, aber es ist nicht Deutsch, oder was?
Ja, genau. Und sie sagen der Mannschaft auch der Panzer. Also die deutsche Nationalmannschaft heisst für sie Panzer.
Okay.
Aber sie haben es nicht genau erklären, wieso. Sie haben einfach gefunden, ja, der Panzer sei also etwas Starkes und das passt zu der Mannschaft. Und ja, sie nennen jetzt einfach Panzer.
Mm, okay.
Also es ist sehr, sehr weird, aber auch irgendwie mega herzig. Ja. Aber eben, man muss dann auch so auf die Indonesier halt dann Rücksicht nehmen, damit dann die auch den Panzer spielen sehen.
Ja, und vor allem, vielleicht sind sie ja dann sogar selber dabei, wenn die WM immer grösser wird, dann kommen auch solche Länder dann mal in Genuss. Vielleicht nicht gerade Indonesien. Es gibt eine
ganz kleine Insel, ja.
Ja, nein, aber Indonesien
so, hat eine ganz kleine Insel.
Wahrscheinlich ist es nicht die Insel, die allein dabei ist, das glaube ich nicht, aber es wäre ja komisch, wenn der Kanton Appenzell ausserrhoden allein wird mitmachen. Gut, wir gehen zu der Schweizer Liga. Wir sind jetzt eingestiegen mit der Challenge League. Ich bin natürlich wie immer, das kennen die, die uns schon ein Moment hören. Ich bin natürlich der, der sich mit der Super League beschäftigt. Für den Zweiklassik-Fußball bist du zuständig, Dömer. Und inzwischen kann man eigentlich auch sagen, für den Drittklassik. Wo willst du anfangen? In der Promotion oder in der Challenge League?
Ich muss ehrlich sagen, für die Promotion League bin ich gar noch nicht fit, aber die geht auch erst in zwei Wochen los. Von dem her gesehen, ich glaube, dass wir uns schon heute auf Challenge League und Super League beschränken. Ja, du, ich weiss gar nicht, Ich bin jetzt schon ein paar Mal da gefragt worden, wie ich es einschätze. Wir haben gestern eine neue Aufzeichnung gehabt vom FC Aarau Podcast. Ich finde es absurd eigentlich. Heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist 18. Juli. Das Transferfenster hat bis zum 9. September offen. Das ist noch wahnsinnig viel Zeit. Und ich finde jetzt gerade so, als Challenge League ist das halt wirklich einfach das Problem, wenn jetzt da irgendwie noch ein Iverdon in den letzten zwei Wochen vor Transferschluss noch nervös wird, weil ihnen ein Spieler fehlt, dann haben die einfach die finanziellen Mittel, um zu sagen, hey, wir finden euch Aussenläufer noch interessant, können wir abgeben, oder? So das. Und dann ist dein Spieler plötzlich noch weg, oder? Also von dem her gesehen, jetzt eine Einschätzung zu machen, wo noch so viel passieren kann auf dem Transfermarkt, ist ja schon sehr, sehr schwierig.
Aber das ist das Gleiche in der Superliga, oder? Also ich meine, es geht halt von oben nach oben. Und also wenn dann irgendein Top-Club findet, hey, wir wollen irgendeinen Spieler wieder mehr haben, holen sie irgendeinen von Gladbach oder so. Und Gladbach findet dann wieder, ah, scheiße, wir brauchen Tipp wieder einen, dann holen sie doch noch irgendeinen von. Oder vielleicht ist es nicht Gladbach, ja. Vielleicht ist es dann auch irgendwie Darmstadt oder so, holt dann noch irgendwie einen Spieler vom FC Basel. Und der FC Basel holt dann wieder einen vom FC Aarau. Und der FC Aarau holt dann wieder einen vom FC Baden oder irgendwie so. Es ist ja schon, also so, es geht ja nicht so straight, aber der Schweizer Fußball ist natürlich in der Nahrungskette relativ weit unten. Mhm. Und dann geht es den Superligisten auch so. Vielleicht wird dann eben auch Iverdon einen Spieler weggekauft und Iverdon muss dann wieder reagieren und holt dann einen von Xamalix.
Meine grosse Frage ist, wieso müssen die, also von Art finde ich es ja noch geil, aber wieso müssen die jetzt schon losgehen? Oder? Weil ich meine, andere Meisterschaften haben auch viele Runden. Und die gehen aber erst in zwei, drei Wochen los, oder?
Ja, ich verstehe es auch nicht, wieso die Schweiz immer als erstes anfängt.
Und ich weiss auch, dass es Trainer nervt. Aber, weißt? Also Trainer beklagen sich auch über das.
Ja gut, Trainer beklagen sich ehrlich gesagt immer ein bisschen. Aber, aber sind wir ehrlich. Also Trainer kannst du es wahrscheinlich nie recht machen. Irgendetwas ist immer... Wenn die Winterpause zu kurz ist, dann motzen sie auch, oder? Und ich glaube, das ist der grosse Punkt. Die Winterpause ist in der Schweiz relativ lang. Verglichen mit anderen Ligen ist zwar auch kürzer geworden, als sie früher war, aber es ist trotzdem relativ lang. Drum, ja. Aber ey, ich würde jetzt gerne gleich reingehen in die Challenge League. Weil ich da einfach jetzt mal so ein bisschen schauen. Also momentan, das stützt deine These natürlich auch, die AC Bellinzona hat momentan noch anständige 17 Spieler im Kader. Durchschnittlich Marktwert von denen übrigens 149'000 Euro. Ich weiß nicht, wieso es in Euro angegeben ist, aber es ist in Euro angegeben. Und Stade Lausanne-Uschi hat doch 20 Spieler im Kader, die sind aber ein bisschen wertvoller, 253'000 Euro im Schnitt. Irgendwie, das sagt er schon, also ich meine, mit einem 20er-Kader kannst du nicht mal in der dritten Liga so bestreiten. Also dort wird da irgendetwas passieren. Und darum ist es sehr schwierig zu sagen, wie stark ist Stade Lausanne-Uschi oder Bellinzona. Also die werden wahrscheinlich noch mehr als 5 Spieler einholen. Vielleicht sogar 10.
Vor allem, weil halt beide Vereine hinten dran Leute haben, die, wenn es dann wirklich mal Geld noch braucht und wenn es dann merken, so, jetzt müssen wir noch etwas machen, sonst wird es knapp, haben die Mittel, um noch reagieren können. Das muss man sich dann schon halt auch noch bewusst sein. Mhm. Hey, ich denke, es ist oder es erwartet uns die ausgeglichenste Challenge League seit sehr langer Zeit, wenn nicht seit ever. Einfach weil. Es
hat doch mal die Saison gegeben, wo alle so etwa 2 Punkte auseinander sind, mega lange in der Saison.
Ja, also es hätte mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schaffhausen, Aarau und Winterthur gegeben, wo es dann am Schluss irgendwie ein Punkt entscheidend war.
Ja, das auch, aber ich meine, dort war vor allem Vorspannung, aber es hat ja dort irgendeine Saison gegeben, wo alle irgendwie mega neu zusammen waren. Ich glaube, irgendjemand ist ab. Es war recht also, vorher.
Ja, wahrscheinlich also auch Lausanne. Das war der, wo Iverdon, Lausanne und Lausanne aufgestiegen sind. Also Uschi und Spo.
Nein, ich konnte nicht. Aber früher. Es ist gleich.
Okay. Es ist auf jeden Fall immer saumässig so letzte Saison. So. Ja. Was halt wirklich dieses Jahr anders ist, oder diese Saison anders ist, du hast jetzt nicht irgendeine Mannschaft, die 10 Millionen Budget hat und einfach, ja, rein finanziell sich in ganz anderen Sphären befindet wie der Rest der Liga. Also, das gibt es nicht mehr.
Und du hast auch kein FC Baden wo jetzt gerade das Gegenextrem ist. Oder? Also du hast den FC Sion, der so viel Budget hat, und du hast den FC Baden, der so wenig hat. Oder?
Ja, gut, ich muss ehrlich sein, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv mit etwa Garouche können beschäftigen. Ich glaube, dass die dort unten sehr lukrativ mit Servet könnten zusammenarbeiten. Servet hat jetzt auch schon 1-2 U21-Spieler in der Vergangenheit zu Nyon Amix gegeben. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, auch mit Garouche zusammen, wäre geografisch noch ein bisschen näher. Und
vielleicht haben sie auch eine Rivalität.
Eine schaurige Rivalität muss das sein.
Weiss es nicht?
Ja, es kann nur sein. Ich weiss auch nicht, wie viel Geld dort hinten dran ist. Da würde ich mich sicher noch damit befassen und mal darüber reden. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass hier zum Saisonstart vielleicht unsere Hörerschaft noch nicht ganz genau detaillierte Analysen
zu stellen. Ich glaube, so ganz schon nicht. Aber ich glaube, Garouche ist professioneller aufgestellt, als es Baden ist.
Nicht ja, natürlich. Also, die sind gar nicht gegen den Baden,
aber Garouche hat wollen aufsteigen. Garouche ist ready.
Garouche ist auch schon lange eine gute Mannschaft in der Promotion League, die sich das erarbeitet hat,
genau,
den Aufstieg.
Darum ist es schon sicher eine andere Ausgangslage, wo wahrscheinlich jetzt eben ein Team ist, das auch ganz klar in dieser Liga bleiben und auch ein Profikader zusammenstellt.
Und ich nehme auch an, dass es etwa Garouche wird lange zum Ligaerhalt, weil es für Bellinzona, gut, ist ein Wundertüte, aber ich gehe davon aus, Bellinzona wird... Sie haben ein paar gewichtige Abgänge mit dem Samba, mit dem Polero. Dort ist die Offensive sicher nicht mehr so stark wie zuletzt. Und ich schätze, Benzona wird eine ganz knappe Saison. Vielleicht hat auch da der Betancourt langsam keine Lust mehr. Es scheint auch mal danach, weil immer so Sachen bei ihnen immer auf den letzten Drücker passieren, wie schon bei der Lizenzvergabe, wo man das gemerkt hat. Darum setze ich jetzt ein grosses Fragezeichen hinter dran. Und sicher auch der FC Schaffhausen, wo finanziell wirklich in argen Nöten ist, das hört man von allen Seiten. Und eben, wenn wir jetzt auch gesehen haben, wo dass die Spieler so links und rechts weggelaufen sind oder zu anderen Vereinen gewechselt sind, dann gehe ich davon aus, dass eher Benizona und Schaffhausen wird verwünschen am Ende der Saison. Und vorher sehe ich das Hoffnungsrennen. Also da haben wir mit Vaduz, Thun, Aarau, Xamax, finde ich, all die Mannschaften haben das Potenzial, zum können, um den Aufstieg zu spielen. Thun sicher in der Pole Position. Wenig wirklich krasse Veränderungen, smarte Transfers mit dem Fabio Fehr vor allem, wo ich einen riesen Kicker finde, mit dem Roduner, wo es ebenfalls von Vaduz geholt haben, auch sehr ein smarter Kicker. Dann haben sie eben den Samba geholt von Benizona. Also das ist schon, da sind sehr viele coole Transfers passiert bei Thun. Und ja, der Dos Santos ist zu Lugano, das wird sicher ein bisschen spürbar sein. Koro Kone, der eigentlich immer funktioniert, ist auch gegangen. Ja, ist auch gegangen.
Der ist auch gegangen, ja, das ist so Xamax.
Yes, also von dem her gesehen, ein bisschen etwas ist schon passiert, aber die werden den Schwung mitnehmen. Und der Lucinelli, ja.
Nein, Mauro ist super.
Im Brückli geht es wahrscheinlich wieder aufs Dach, wie jedes Jahr, aber sonst der Rest werden souverän spielen. Und die sind einfach so. Die haben einfach so eine Konstanz auf dem Kunststrasse bei ihnen daheim. Also ich glaube, die werden den Schwung mitnehmen. Und wahrscheinlich. Muss ich ganz ehrlich zugestehen, ich traue ihnen schon zu, dass sie das Rennen dann um den direkten Aufstieg dann für sich entscheiden.
Ich bin ja sowieso ein heimlicher FC Thun-Fan. Von dort her ist das nicht so verwunderlich, dass ich jetzt mit dem voll mitgehe und einfach sage, tun sie das durch. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr haben sie ja wirklich eine unglaubliche Heimbilanz gehabt. Sie haben ausgerechnet in der Barrage mal daheim verloren. Aber es ist nie. Und ich glaube, das zeichnet sie wahrscheinlich dann auch in diesem Jahr wieder aus. Wenn das Kader grundsätzlich so kannst du zusammenpalten. Eben, ich glaube, der Santos ist dann wirklich wie logisch gewesen, dass jetzt der Schritt macht in die Super League. Ist ja als beste Challenge League Spieler ausgezeichnet worden und ist noch häufig so, dass dann der, vor allem wenn es ein junger Spieler ist, dass der irgendwann dann nicht mehr zu alt ist. Aber ich glaube, sonst kann man gespannt sein.
Der FC Aarau war auf Platz 2, muss ich ehrlich sein.
Gut, das ist ja logisch. Also ich habe eigentlich gedacht, du sagst Aarau wird aufsteigen, weil du sagst immer, als Aarau aufsteigt. Und ich sage, Aarau geht vielleicht in die Barrage, aber sie verlieren sie. Also Aarau wird einfach nicht aufsteigen, das kann man jetzt schon sagen.
Zu der Barrage äußere ich mich nicht, weil das birgt immer gewisse Gefahren und inzwischen glaube ich fast ein bisschen, oder hat sich das ein bisschen ein Aberglaube installiert. Ist ja klar, wenn man mal ein 0-4 noch verspielt, ein 14-0 so. Ja, nein, wieso... Wieso traue ich es Aarau zu, besser zu sein? Also besser wie letztes Jahr ist überhaupt kein... überhaupt kein... ist jetzt keine gewagte Aussage, dass sie tendenziell besser sind als letztes Jahr. Aber nein, ich finde, sie haben sich einfach sehr clever verstärkt auf dem Transfermarkt. Also sie haben mit dem Serge Müller einen neuen Abwehrchef geholt. Sie haben vorne drin einen sehr interessanten 23-Jährigen geholt, der Emmanuel Ernest heisst er, wo vorher... Ich glaube, in Zypern gespielt, vor in Rumänien oder so. Kommt auf jeden Fall von der gleichen Agentur wie der Papau, der jetzt glaub, bei Ludo Goretz Rass gerade spielt oder so. Also der auf jeden Fall einer der besten Spieler letzte Saison in der Challenge League. Und jetzt haben sie wieder mit dieser Spieleragentur einen neuen Transfer gemacht. Ein rechter Stürmer-Tank, auch ein sehr interessanter Kicker, der viel Potenzial hat. Und ja, sie haben einfach wirklich auf verschiedenen Positionen Spieler geholt, wo ich finde, ja, die bringen irgendwie noch etwas mit, was ihnen vorher gefehlt hat. Und halt wirklich so ein bisschen mit dem Bobadilla, da bin ich halt schon ein bisschen gespannt. Weil eigentlich so ein Transfer ist mega nicht mehr FC Aarau-like. Sie sind ja eigentlich eher so ein bisschen, ja, wir wollen junge Perspektivspieler, die wir dann können verkaufen und wo nicht irgendwie zu viel lohnen und so. So eher in die Richtung, oder? Oder auch viel mit dem Nachwuchs. Und jetzt haben sie halt so einen Altmeister quasi geholt. Das hat es letztes Jahr 2019 gegeben oder so. Aber ja, der Bobadilla ist halt ein Kultkicker, gell? Der stellst du einfach
ist in Strom. Ist der Shirt gönnt mit seinem Namen drauf?
Nein, habe ich noch nicht. Ich finde die neue Trikot nicht so schön, aber...
Also das Weisse geht.
Ja, so ist es so ein bisschen orange, das nervt mich.
Ja, dann haben sie sich irgendwie wirklich in der Farbwahl vertan.
Ja. Der Bobadilla, zurück zu ihm, ist einfach... Ich meine, das hat Aarau schon lange nicht mehr gehabt. Das ist einfach... Okay, ja, das letzte mit dem Vladi. Aber ja, es fühlt sich einfach irgendwie schon lang nach langer Durchstrecke an, dass du einfach einen Spieler hast, wo du weißt, wenn dem der Ball vor die Füße geht im Strafraum, dann ist der Ball drin. Und ich finde, dass so ein Spieler ist halt mega wichtig, wenn du wie der FC Aarau tendenziell einen Ballbesitzfußball muss spielen in dieser Liga, weil viele sich einfach zurückziehen gegen dich und dich aufrücken lassen, dann musst du vorne einfach einen Vollstrecker haben, wo die Bälle einhält. Und so ein Kicker ist jetzt wieder rum, mit dem Bobadilla, einer, der so ein bisschen Kultcharakter hat. Und ich freue mich auf den. Ich habe am Anfang den Transfer ehrlich gesagt ein bisschen kritisch beäugt, weil er nicht so in die Philosophie passt. Aber so ein bisschen, je länger ich über ihn nachdenke und auch, ja... Und dann auch immer wieder so im Blick haben, wie viel Charakter dem Team letztes Jahr gefehlt hat. Ja, ich glaube, das könnte jetzt wirklich passen wie Arsch auf Eimer. Und sorry, also Brunello Jacopetta, neuer Coach von Aarau, ja, finde ich, passt charakterlich auch sehr, sehr gut in das Umfeld. Darum, ich habe irgendwie das Gefühl, da wächst etwas her. Und wenn ich natürlich auch ein bisschen Optimist bin, aus Aargauer Sicht, habe ich es Land für den zweiten Platz.
Ich bin auch gespannt, was der Raul Bobadilla vom FC Aarau für ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt.
Dürft ihr ein Auto fahren?
Er ist ja wieder mal zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden, von 16 Monaten. Wegen Rasen, ich weiss nicht, wahrscheinlich hat der Fahrausweis dort dann abgegeben, oder? Und wahrscheinlich kommst du auch nicht mehr rüber. Wenn nicht wegen so etwas im...
Also ich würde ihm den Fahrausweis nicht mehr geben, ja.
Vielleicht hat er einen Chauffeur, so eine Limousine vom FC Aarau bekommen.
Ja, ich bin gespannt. Ich muss den unbedingt mal in unseren Podcast einladen. Das ist ja sehr spannende Persönlichkeit auf jeden Fall.
Ja, also ich finde das einen lustigen Transfer. Das sind also wir sind ja jetzt in der Zeit der lustigen Transfers. Das ist ja wie die Diskussion, die jetzt in Basel ist, wo wir dann wahrscheinlich auch noch drauf kommen mit dem Shaqiri. Das ist für mich auch so ein Transfer, wo ich irgendwie sage, es ist ein bisschen lustig, wenn das sollte klappen. Jetzt habe ich dich da kurz leise gemacht, das hat mich genervt.
Dann hört man gar nicht auf die Aufnahme.
Ja, wenn du dich abstellst, dann hört man dich schon nicht auf die Aufnahme.
Wir haben gestern Burger gegessen während dem Podcast aufnehmen. Das ist dann mal mühsam.
Ja, wieso hast du keinen Burger mitgebracht? Ich habe Hunger, ich habe wirklich Hunger.
Du musst, das gibt es jetzt im Brückenfeld, der Rüebli-Lampburger.
Okay.
Das war noch geil. Sie haben uns gestern so ein bisschen quasi zum Vorkosten.
Nice.
Uns präsentiert.
Nice.
Mit Rüebli im Brot drin.
Okay. Ja. Arau. Weiß ich auch nicht genau. Ja. Übrigens, vorhin haben wir noch kurz für die all die, die so ein bisschen den Gump machen zwischen den Ligen, dann ist ja dann der Absteiger von der Superliga Challenge League immer spannend. Und das hat uns interessiert natürlich. Ich habe vorhin das Kader geschaut. Sind einfach alle, die gut geshootet haben in der Superliga, sind nicht mehr dort. Das ist wirklich keiner mehr dort, der gut gespielt
hat. Ja, das ist doch normal.
Ja, nein, ganz so krass. Ist schon heavy. Es sind wirklich jeder verloren, der etwas können. Es sind jetzt auch nicht alles über Kicker gewesen. Also, aber all die, die etwas können.
Außer der Garbi.
Ja, der Garbi natürlich schon, dass der nicht können, halt, ist ja logisch, aber dass dann auch irgendwie...
Ist auch nur ausgelingt, also von dem her gesehen.
Ja, klar, das ist ja logisch gewesen. Aber die anderen, schwerstaunlich. Wenn wir den Gump aufmachen in die Super League, wo wir auch nicht genau wissen, was wir da voraussagen.
Hast du Würfel dabei?
Nein. Letzte Saison haben wir die Tabelle bei der Super League vorausgesagt.
Mhm.
Machen wir nicht, oder schon? Machen wir uns jetzt auch auf eine Tabelle einigen?
Ja, die Frage ist eben, dass heute, vielleicht machen wir die Spielereien erst in den nächsten paar Folgen. Es ist halt auch wirklich...
Der hat schon geshootet.
Ja, eine Runde. Who cares? Ich meine, sorry, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist schon auch... Also, es ist ja nichts passiert. Was ist denn passiert? Transfermäßig, weißt du?
Also Lugano hat den Zanotti geholt.
Ja, wow, und Dos Santos. Und dann ist es das gewesen.
Und Servet hat den Fonmos geholt.
Ja.
Das sind so wahrscheinlich die besten Transfers, die man kann sagen.
Ja, und Servet hat noch einen neuen Trainer mit Thomas Häferli.
Genau, gut, der neue Trainer hat ein paar.
Ja, also, das stimmt. Ja.
All die, die
letztes Jahr... Jetzt haben noch einen neuen.
Ja, und das Bern eventuell.
Ja.
Und das Winterthur eventuell.
Und ja, aber... Zum Beispiel 20 ist er mit dem Ogi Zaric.
Ist
einfach der Assistenztrainer.
Ja, aber ich finde
es. So neu ist jetzt auch nicht.
Ja, aber ich finde es schon noch spannend. In der von der letztjährigen oberen Tabellenhälfte haben alle ausser Lugano natürlich. Der Grossi Torti, der ist natürlich zum Glück geblieben.
Ja, und der ist ja eigentlich auch mal zur Diskussion gewesen, oder?
Ja, so Bologna hat ihn wollen, ja. Also angeblich zumindest. Nein, und alle anderen haben einen neuen, wie man den Monis bei Zürich als neuen anschauen will. Aber es ist ja schon ein bisschen neu. Aber ich habe das Gefühl, das macht es wie noch mal schwieriger. Mhm. Enrico Massen bei St. Gallen, ich habe das Gefühl, könnte cool sein. Einschätzen. Kann ich es null. Häberli bei Servet, könnt das Gefühl, mal könnte passen, kann aber auch völlig hinten raus. Rahmen bei IB haben wir schon breit und lang auch schon diskutiert. Ich glaube, wird wahrscheinlich passen. Ich glaube, IB wird wahrscheinlich mit dem Meister werden. Aber wie gut das IB wirklich ist, auch schwierig zu sagen.
Also komm, wir machen doch schnell. Gehen wir Platz für Platz durch. Du sagst deine Einschätzung, ich sage meine Einschätzung. Fangen wir unten an. Abstiegszone, wer verwünscht es Ende Saison?
Hey, im Fall, ich finde es noch schwierig. Weil, also der erste logische wäre Iverdo, das ist klar. Ich glaube aber, Iverdo wird von dem Schwung, der letztes Jahr profitieren. Ich habe das Gefühl, Iverdo nimmt es nicht. Ist jetzt eigentlich so, gerade in dem Moment, das kann wahrscheinlich morgen Mittag schon wieder anders aussehen, gerade im Moment habe ich das Gefühl, Iverdo nimmt es nicht. Und dann bist du schon als nächstes, wo der einfällt, ist, ja, Vinti könnte wieder hinterher fallen. Theoretisch habe ich irgendwie das Gefühl, dass das nicht passiert. Und dann bin ich im Fall bei GC und bei Luzern. Dass dort hinten...
Oh, oh, oh.
Dass dort hinten... Also die dann schon etwas schnell machen könnten kommen. Ich sage jetzt GC.
Ja, okay. Nein, ich gehe auf Iverdo. Das ist zu wild, das ist zu unübersichtlich, zu konzeptlos. Vieles hängt dann mit dem Kevin Carlos zusammen. Ich habe das Gefühl, also ich würde Löcher staunen, wenn der noch bis zum 9. September in diesem Kader würde bleiben. Da hätte dann einige Schweizer Vereine offensichtlich auch gepennt. Oder er kommt einfach eine Unsumme an Geld über für das, was er in Iverdo spielt. Man weiß ja nicht ganz genau, finanzielle Mittel hätten sie ja. Ich glaube, das geht hinten raus. Es hätte schon letzte Saison hinten raus gehen bei Iverdo. Und ich glaube, die nimmt es. Ja. Mein Platz 12 ist Iverdo.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Kader ist nach wie vor gut aus Händen. Und sie haben, sind, es ist nicht, es ist auch nicht so unübersichtlich oder so unkonstant gerade. Also der Mangerati haben jetzt doch schon einen guten Moment, also das ist relativ gut aufgegangen, dann vor allem auch hinten raus von der Saison. Das, ja, also der Kevin Carlos wird wahrscheinlich gehen, aber abgesehen von dem, ich habe das Gefühl, aber eben, es kann schon sein. Also es wäre
der Dion Cacciuri spielt noch dort, den haben sie von Basel ausgeliehen. Vielleicht prägt der die neue Mannschaft. Kann sein. Aber eben, wie schon gesagt, ich gang Platz 12 ist für mich überall.
Mhm. Für mich ist Platz 11, ich komme dann gleich mit Winterthur.
Mhm.
Also Luzern trauen mache ich jetzt nicht. Aber,
du hast ja viele Freunde machen in deiner Heimat.
Ja, es ist aber im Fall dann schon geil. Also, ich habe schon Fragezeichen, aber nein, ich bin wirklich bei Platz 11 Winterthur. Ich glaube, für Winterthur gibt es einen, ich habe es jetzt vom 12. Platz weggehalten, aber ich glaube, es gibt eine sehr schwierige Saison für Winti.
Mhm.
Ja, irgendwie, gut, jetzt habe ich, dann würde ich wahrscheinlich wieder auf die Szene, weiß nicht. Ich habe es noch nicht so ganz durchgedacht, aber ja, irgendwie, ich habe schon das Gefühl, Winti könnte es schwierig haben, ich hoffe es aber natürlich nicht.
Mhm. Ich wünschte, ich könnte es mal anders tippen, aber ich sehe GC auf diesem Platz.
Also ist mir übrigens gleich gegangen, ich kann auch gar nicht gegen GC eigentlich, also gar nicht. Mal früher schon, heutzutage kann man ja nicht mehr gegen sie haben, sie sind ja völlig gesichtslos geworden, aber ja.
Ich sehe die Idee nicht von den Amerikanern, ich sehe sie nicht, ich lese nichts darüber, ich sehe keine Transfers, wo man jetzt irgendwie sagen macht jetzt Sinn. Also das Kader ist in grösser Ordnung eigentlich so ein bisschen zusammengeblieben bei ihnen. Aber ja, also... Boah. Nein, ich muss sagen, Platz 11 geht für mich an GC.
Mhm. Für mich ist 10. Iver da. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt die Mannschaft, die man jetzt da hinten aufzählt, dass das uren eng wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte einen heavy Abstiegskampf geben, aber ich sage, Iver da wird... Was habe ich gesagt? 10.
Mhm.
Was sagst du?
Ich gehe dort auf Winti, weil einfach ja, der Assistenztrainer der übernimmt eigentlich. Also die Mannschaft ist ja grundsätzlich noch oben. Die ist interessant. Für den. Ich weiß eben nicht, wie man den Vornamen von ihm richtig ausspricht. Ich glaube, man kann auch einfach Ogi sagen, habe ich schon mal gehört. Ogi Zaric. Ganz entspannter Kandidat, aber halt auch das erste Mal, wo er so eine Verantwortung hat. Gell? Und das birgt halt schon viele Risiken. Und. Die zweite, nein, es ist jetzt die dritte. Das kann ich nicht den Standardspruch bringen, oder? Dass die zweite Saison, wo man da oben ist, ist immer die schwierigste zu bestätigen.
Die dritte ist die schwierigste. Ja, genau.
Nein, das Ding ist ja, gell, ich glaube, sie müssen sich jetzt auch ein bisschen neu orientieren. Jetzt, gefühlt in der ersten Saison ist es sehr defensivlastiger Fußball gewesen. Jetzt letzte Saison sehr offensivlastiger Fußball. Ich habe das Gefühl, Vielleicht gibt es so eine Übergangssaison, wo sie sich wieder ein neu müssen orientieren mit einem sehr jungen Trainer. Das kann ich rechne mit dem FC Winterthur, wo resultatmässig sehr stark wankt zwischen Überraschung und Enttäuschung.
Mhm. Es war bei mir auch so, ich bin jetzt recht schlecht rausgekommen für Winti, aber vielleicht sind es dann besser. 9. sage ich jetzt hier den FC Luzern.
Mhm.
Es sind einfach zu viele Abgänge von Leistungsträgern, als dass du das so schnell ersetzen könntest. Ich habe auch die ganz, ganz klare Spielphilosophie von Mario Frick in der Zeit, wo er jetzt doch schon beim FC Luzern ist, immer noch nicht gesehen. Und ich bin da gespannt, ob er das irgendwann dann wirklich mal eine klare Philosophie kann implementieren kann. Weil so klar, für was der FC will stehen, ich weiss es immer noch nicht genau. Letzte Saison hat man gross angekündigt mit dem Dreimannsturm, dass man jetzt Vollgas auf so einen geilen Dreimannsturm setzt. Und von denen, ich weiss nicht, ob die drei eine gleichzeitig auf dem Platz gestanden sind. Ich glaube nicht. Also daher ist das schon mal hinten raus. Und ich glaube, hey, es sind wirklich, also man hat jetzt auch wieder spannende Transfers gemacht. Ich meine, Alexander Stankovic, hey, vielleicht ist der super, vielleicht ist er aber auch gar nichts. Also weißt du, das ist jetzt sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich glaube, es ist ein guter Transfer, dass man den Stefan Knisewitsch geholt hat, wieder zurück. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man wieder einen Abwehrchef hat, nachdem jetzt Simani auch weg ist, Friedeck weg ist, eben Meier und Yashari, obviously. Und darum ist es wichtig, dass man wieder dort einen hat, wo das Team kann führen kann. Ich glaube, der Jesper Löfgren ist auch okay ein Innenverteidiger und wäre wahrscheinlich jetzt der Abwehrchef gewesen. Aber ich glaube schon, dass der Knesi da noch mal eine Stabilität reinbringt. Und ich finde es einfach wichtig, dass der irgendwie jetzt dort, dass der wieder dabei ist und dort den Abwehrchef machen kann. Vielleicht kann schon irgendwo etwas gelesen, eventuell wieder sogar Captain, er oder der Pius Dorn. Also es wäre mega krass, wenn du einen zurückholst und Captain machst. Aber ich fände, bei ihm wäre es völlig legitim, könnte man machen. Darum, ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich sage, FCL kommt in Abstiegskampf, wird 9.
Mhm. Hey, ich sehe Luzern und St. Gallen auf Augenhöhe in dieser Saison. Und zwar auf Augenhöhe tief unten.
Spannend, dass St. Gallen so weit unten ist.
Auch da wieder mit der Findungsphase vielleicht ein bisschen zu tun. Und ich würde sogar so weit gehen, einfach damit ich jetzt gleiche Tipp wie du, dass St. Gallen hinter Luzern landet diese Saison. Also ich könnte mir vorstellen, St. Gallen wird eine der grossen Enttäuschungen. Jetzt nicht, weil es kadertechnisch, ich weiss nicht, was für Abgänge gegeben hat, aber einfach, ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat so einen Detailer-Fußball jetzt verinnerlicht. Und jetzt kommt halt ein Enrico Maaßen, der dann doch noch mal ein bisschen andere Vorstellungen hat, taktisch, in einem taktischen Bereich. Und wir wissen alle aus der Geschichte bei Franco Foda beim FC Zürich, wie krass schnell so etwas in die Hose kann gehen. Ich kann mir vorstellen, oder ich stelle jetzt mal die Theorie auf, der Enrico Maaßen beendet die Saison nicht beim FC St. Gallen. Es gibt eine ganz stark enttäuschende Saison und einen enttäuschenden Schluss. Platz auf Rang 9.
Ich finde es spannend, weil ich finde eben Enrico Maaßen als Trainer beim FC St. Gallen finde ich eine unglaublich coole Entscheidung. Und ich finde Enrico Maaßen, hey, am Schluss hat es nicht mehr funktioniert zu Augsburg, definitiv nicht mehr, aber am Anfang hat man geile Ansätze gesehen und man hat gesehen, was eigentlich sein Plan ist, man hat gesehen, was er für den Fußball spielen will. Und es wäre eben ein schöner Ballbesitz-Fußball, eigentlich der Fußball, den du vom Wear of Southgate wünschen würdest. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt einfach besser. Aber darum tun ich sie jetzt auch noch nicht nennen, weil wir sind jetzt erst beim Platz 8.
Ja, weißt du,
wir
müssen auch hier edgy sein. Also einfach nur schnell für alle Ostschweizer draussen, ey, ich mag der FC St. Gallen, ich finde es ein sehr smart geführter Verein, wo ich auch finde, dass wenn man so nachhaltig denkt, das hat immer auch Erfolg verdient. Ich habe jetzt so in den edgy Take eingestreut, weil ich einfach das Gefühl habe, Aero Zeidler, das war so prägend gewesen und einfach, dass das vielleicht jetzt mit dem Wechsel auf den Maaßen, wo, du sagst es richtig, bei Augsburg ist gute Phase gehabt, aber auch schlecht. Es war Licht und Schatten gewesen, über das Ganze. Darum sage ich, ist das für mich einfach ein Wackelkandidat.
Du musst einfach nicht bei jedem, wo wir jetzt so schlecht tippen, sagen und bei allen, wo wir jetzt vergessen haben, sagen, wenn wir das noch einstreuen. Also ist ja obvious, dass wir irgendeinen muss ja halt schlecht einschätzen. Und ich habe es zum Beispiel
ja, gerade mehr zu schon ganz klar den Take gehabt, dass sie es langsam verdient haben, wieder raufzugehen.
Ja, immer das ist da vielleicht bei dir ein bisschen eine Ausnahme, aber ich finde so, also eben beim FC Luzern ist bei mir definitiv auch nichts, wo ich wünsche, dass sie dort rauskommen, sondern ich habe einfach Befürchtung, dass es so kann sein, dass halt im Abstiegskampf innen bist und dann wirst du halt vielleicht
ich
gut läuft.
Ich kann es bei St. Gallen jetzt einfach sagen, weil ich finde, es ist sogar wahrscheinlich der schleust geführte Verein der ganzen Schweiz. Würde ich sogar so weit gehen. Weil er einfach am meisten seine Möglichkeiten macht. Darum habe ich das jetzt hier bei dem Ding. Ich sage es nachher nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass die Möglichkeiten so tief sind. Aber die Diskussion die machen wir ein anderes Mal. 8. Platz 8 ist bei mir und da bin ich jetzt auch wieder wahrscheinlich gegen ein paar Hörerinnen und Hörer da draussen. Bei mir ist es der FC Zürich.
Argument.
Muss ich ein Argument bringen? Hey, ich bin einfach nicht überzeugt vom Malinovic als Sportchef beim FC Zürich. Also, ist auch nicht böse gemeint oder so, aber ich sehe noch nicht, was er da für eine Strategie hat. Ich sehe es nicht, wenn man gerade wieder ausruft, neu kommt als Sportchef und als erste Zeit haben wir IB in die Fußstapfen von IB treten und wir wollen jetzt um den Meistertitel spielen. Oder nicht nur um den Meistertitel spielen, sondern wir wollen eigentlich gerade das dominante Team sein. Aber es braucht halt einen Moment. Ich bin also transfermässig, hey, kein Plan. Also sind schon Spieler gekommen, aber ich kann nicht beurteilen, wie gut das die sind, ganz ehrlich. Ich weiss nicht, wie gut der Ume Emanuel ist, wo man für 1,3 Millionen geholt hat. Ich hoffe, der wird gut sein, wenn man schon so viel Geld für einen ausgibt. Aber ich kenne ihn halt nie. Das tut, also, es ist halt wirklich so, der ist von Botev Plovdiv gekommen, aus der bulgarischen Liga. Und ja, ich kann es nicht sagen, ob das etwas ist. Also wirklich nicht. Und sie haben die schlechte Version von Mario Gomez geholt, den Mariano Gomez. Ja, weiß ich auch nicht, wie gut das da ist. Also es ist halt wirklich zum Teil ja, schwierig zu sagen. Ich wollte jetzt nicht über irgendetwas lachen. Ich habe das einfach selber einen stummen Joke von mir gewonnen. Das tut mir natürlich leid.
Ich habe es sogar lustig gefunden. Das ist okay.
Das ist gut. Ja, eben. Ich kann transfermäßig wirklich nicht so beurteilen, wie gut das Ganze ist. Sie haben jetzt auch nicht mega Abgänge gehabt oder so. Also es ist wirklich so, also der Guerrero ist jetzt sicher wahrscheinlich der namhafteste Abgang, der jetzt da gegangen ist. Fabian Rohner vielleicht noch und so. Aber ja.
Ich glaube, Ivan Santini. Der war schon eine Bombe.
Ja, genau. nein, also darum, ich finde es darum schwierig zu beurteilen. Ich kann den Trainer, den Moniz, noch nicht so wirklich beurteilen, aber da haben wir ja auch schon mal geredet. Es ist eine sehr, sehr spannende Biografie und alles. Aber ob jetzt das wirklich gut kommt mit dem Malinovic und mit dem Moniz, der FCZ jetzt wirklich dorthin kommt, wo sie wollen. Ich sage nein, ich sage, sie werden achten und ich sage, nein, der Moniz wird nicht bis Ende Saison bleiben. Und wenn es ist, dann wird der Malinovic nicht bis Ende Saison sein. Das ist jetzt einfach mein Take.
Okay,
spannend. Der Kanepa wird irgendwann dann nervös.
Hey, bei mir... Boah. Ja, nein, bei mir kommt jetzt eben Luzern auf dem Platz eigentlich.
Mhm. Mhm. Argument?
Die Abgänge. Also, ja, Schari wird einfach gewichtig sein, ja.
Mhm.
Mhm. Und ja, die Offensive ist schon ein Fragezeichen. Ich schaue natürlich immer noch speziell auf den Kevin Spadanuda, weil er einfach an einem Team mehr kann bringen kann. Letzte Saison hat er viel Pech gehabt mit Verletzungen, aber er hat auch nicht wirklich können auf sich aufmerksam machen, wo er gespielt hat. Und ja, es könnte so eine Saison sein, wo der Herr Frick dann irgendwann mal findet. Oder vielleicht, wo es dann vielleicht auch mal kracht. Innerhalb des Vereins. Ich weiß nicht, ob der Frick die Saison beendet beim FC Luzern.
Hey, jetzt sind wir schon Trainerentlassungen ankünden.
Also ich gehe mit Luzern auf dem Platz, weil sie setzen natürlich auch weiterhin viel auf die Jungen, das ist auch okay. Ich glaube, wenn man so eine U21-Generation hat, dann muss man das auch ein Stück weit. Aber ja, das ist halt immer so ein Thema, gell? Mit der Konstanz bei so jungen Spieler. Darum Luzern bei mir.
Ja.
Auf dem 8.
Auf dem 8. Dann kommen wir auf 7. Ich finde es noch spannend, dass wir das auch so aus dem Kopf gerade machen, ehrlich gesagt. Nichts aufgeschrieben. Da musst du einfach überlegen, welches Team hat man schon gehabt, welches hat man noch nicht gehabt. Und jetzt Platz 7 sind wir ja jetzt eigentlich bei dem.
Das darfst du nicht sagen. Du musst jetzt sagen, wir sind akribisch vorbereitet.
Nein, aber Platz 7 sind wir ja bei dem Team, wo du vielleicht auch einfach vergessen hast, wie sie es nennen. Aber ich muss jetzt vielleicht auch ein bisschen schlau machen, ob das wirklich richtig ist oder ob es vielleicht die grosse Überraschung gibt nach oben. Aber ich glaube, dass... Hey, die haben neu den Teddy Oku, aber ich bleibe gleich dabei. Ich sage, Lausanne kommt auf den 7. Platz.
Mhm. Gehe ich 1-2 mit. Ich glaube, dass... Also ich habe sie ja nicht vergessen.
Ich habe sie dir einfach völlig unterstellt.
Nein,
ich habe sie auch nicht vergessen.
Wir auch, also gell, wir haben noch kein Wort über sie auch verloren. Ich weiß nicht.
Die habe ich auch sehr, sehr bewusst. Die Tabellenhälfte, die ist sehr bewusst.
Es hat schon Hand und Fuß, was wir da machen.
Ja, mega.
Nein, also... Und ich glaube, das war die grosse Erkenntnis von der letzten Saison. Wir haben wahnsinnig viele gute Matches von Lausanne, wo sie einfach nicht die Punkteausbeutung am Schluss hatten, wo sie verdient hätten. Und darum auch dort. Sie probieren ja auf Konstanz zu setzen, geben ja dem Mann ja weiterhin das Vertrauen. Und ich glaube, das kommt gut. Das steigert sich langsam. Und darum würde ich jetzt mal sagen, ist ein Platz im Mittelfeld gerechtfertigt, oder, für Lausanne.
Mhm, auf jeden Fall.
Langt dann halt... Nein, es langt nicht. He?
Nein, langt dann natürlich nicht.
Wieder knapp verpasst.
Aber vielleicht, also, vielleicht kommen sie dann auch rein. Das kann man ja dann,
das kann es kann natürlich sein, dass der Teddy Oko wie eine Bombe zündet. Gell? Also der hat ja bei Losanushi alles an Wand gespielt und bei Luzern war gar nichts mehr gewesen. Vielleicht fühlt er sich in der Westschweiz wieder ein bisschen wohler und dann hast du dann plötzlich nochmal ein Lausanne, wo ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Ich denke trotzdem Platz 7. Leicht besser als letzte Saison.
Mhm. Dann auch leicht besser als letzte Saison bei mir FC Sion, Platz 6. Ich sage, sie schafft es, sie aber die Tabellenhälfte, aber dort ist dann wahrscheinlich der gleich Konkurrenz noch ein bisschen besser. Aber ich sage, Platz 6 schafft es. Ja, sie haben natürlich eh, also sie haben die Challenge League Mannschaft gehabt, die zu gut war. Und ich glaube, die Super League könnte die Tiptop gerade mithalten.
Ja, sie ja schafft den Sprung.
Hast du sie auch auf dem 6. oder ist sie noch gar nicht dran? Ah, auf dem 6. Hey, da sind wir uns jetzt sogar ein paar Positionen.
Ich glaube, sie schafft den Sprung einfach, weil sie ja hat plötzlich eine Identität gefunden in der Challenge League. Die Mannschaft ist, die hat Charakter, der Trainer hat eine klare Idee und das Team ist eine Einheit. Es gibt keinen Superstar mehr. Mhm. Es gibt sehr flinke Offensivspieler. Sie haben sehr, sehr viel Dynamik. Und ich glaube, sie können genau den Fußball spielen, den du als Aufsteiger musst spielen, um in der Super League gute Resultate zu erzielen. Also das heisst, hinten kompakt stehen und dann einfach mit Dynamik über die Flügel schnell zum Umschaltspiel. Und also auch wirklich da der Buschlarem zum Beispiel, das ist einfach ein Baller. Also der wird auch kein Problem haben in der Super League. Also einfach allein schon, dass sie das Team so zusammengehalten haben. Ich glaube, in dem Seite gibt es plötzlich eine Ruhe, die aus dem Nichts kommt. Und ja, darum, ich habe das Gefühl, und da müssen wir ehrlich sein, auf Anhieb als Aufsteiger auf dem Platz 6 zu landen, wäre eine Überraschung. Und ich glaube, die kann dem FC Sion gelingen.
Denke ich auch. Und eben, vielleicht ist es bei dem, muss ich sagen, bei Sion wahrscheinlich eine kleinere Überraschung, als es jetzt bei anderen Aufsteigern wäre. Aber ich glaube, ich denke auch, dass sie es schaffen. Und bei mir kommt dann auf dem 5. Platz, kommt jetzt, was habe ich gedacht, der FC St. Gallen. FC St. Gallen kommt dort. Ich habe schon gesagt, ich habe das Gefühl, Massen kann spannend sein. Ich kann aber mir auch schon vorstellen, dass es ein Höhen und Tiefen wird haben im FC St. Gallen. Einfach auch, weil jetzt, man ist sehr, sehr lange geprägt von dem Zähler-Fußball. Jetzt fällt dort etwas weg, bis dann der Massenfußball implementiert ist. Geht vielleicht im Moment. Und ich könnte mir darum vorstellen, dass es darum den 5. Platz gibt. Weil es halt schlussendlich. Es ist ein gutes Team, das sie zusammen haben. Und ich glaube, das kommt schon kommt zumindest so gut, dass sie da oben eine Tabellenhilfe sind. Ich glaube, dass sie gerade im Spitzenquartett sind. Das glaube ich nicht.
FC Basel bei mir.
FC Basel bei dir?
Mhm.
Auf dem 5.
Mhm.
Okay. Argument?
Ja, wäre eine massive Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Und ich sehe jetzt auch noch. Klar, der eine oder andere kann sich immer noch entwickeln. Oder viele Spieler sind natürlich auch unter ihrem Potenzial geblieben. Ja.
Du verschweigst den Cerdan Shaqiri-Effekt natürlich.
Ja! Hey, eins muss man ihnen lassen. Also mit diesen schnellen Trikots. Ja. Da erwarte ich dann schon, dass das Feuer losgetreten wird.
Ja, siehst du jetzt. Ja.
Dass da eine Mannschaft on fire ist. Nein, ey, ganz ehrlich, also das sollte ja gar kein Hate sein, aber Platz 5 ist eine massive Verbesserung zur vergangenen Saison. Und ja, naja, ich weiß einfach nicht. Beim Fabio Celestini habe ich immer das Gefühl, dass am Anfang läuft es immer gut und irgendein ist kommt der Bruch.
Mhm.
Darum traue ich dieser Geschichte nicht ganz. Auch hier, wir wissen, die Vereinsleitung kann impulsiv sein vom FC Basel. Ob der Celestini die Saison mit dem FC Basel beendet, auch da setzt sich ein Fragezeichen dahinter. Und ja, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass der grossartige Abgang von Renato Veiga zu Chelsea, also der wird natürlich ganz, ganz gewichtig sein für den FC Basel.
Ja, er hat doch etwa 2 Pässe mal gebracht.
Ja, ich glaube, und ein Freistoss-Goal, glaubst du, oder?
Ja, stimmt.
Also aber ja, aber es ist noch geil, oder? Dass ein geiles Freistoss-Goal gegen den FCZ und ein Tunnel gegen den Thomas Müller haben gelangt für Chelsea-Scouts, um ihn irgendwie für 14 Millionen zu verpflichten.
Ja, ja.
Aber es ist eh, also ich wollte vielleicht noch schnell so eine Klausel in meinen Tipp einbauen, weil die FC Basel könnte natürlich noch sehr viel Geld bekommen in diesem Sommer. Also haben sie schon von der Renato Veiga. Jetzt kommt noch dazu, dass je nachdem sind so, was sind 50% beteiligt am Weiterverkauf vom Calafiori.
Zwischen 40-50%.
Ja, sie sind sich jetzt genau mit Bologna ein bisschen am Streiten. Dan und Doi, je nachdem auch noch beteiligt, oder, wenn, am Weiterverkauf. Beide haben an der EM sich ein sehr gutes Standing erspielt. Und wenn natürlich der FC Basel nach der, keine Ahnung, wieder 50 Millionen flüssig ist, können ja auch noch recht interessante Transfers passieren. Eben darum, die Tipps basieren ja jetzt ein Stück weit auch auf dem Eiszustand vom 18. Juli, oder? Also, es kann sich halt, ja, beim FC Basel ist es natürlich je nachdem, wenn er den grossen Geldsagen hat, schon auch noch zuzutrauen, dass dann noch 1-2 Spieler dazukommen. Stand heute sehe ich einfach jetzt nicht ganz, ja, wer dann in diesem Kader, klar, sie hätten den Barry können behalten, klar, sie hätten den KD können behalten, das hat auch schon gut ausgesehen, letzte Saison teilweise. Aber für mich fehlt wie noch so ein bisschen, ja, 1-2 geile Kreativkickers, wo dann dafür sorgen, dass dann wirklich in diesen Top-Plätze vorne, dass du mal ein IB schlägst, dass du mal ein Lugano schlägst, das sehe ich irgendwie noch nicht so ganz bei ihnen. Ich finde auch die Leih vom anderen Hunziker jetzt zum KSC, finde ich irgendwie so ein bisschen, was, wieso? So ein geiler Stürmertyp, auch so anders noch wie der Barry. Weißt du, der Barry ist ja so ein bisschen dynamisch und so. Der Hunziker ist so ein Wandstürmer, kannst mal einen hohen Ball führen spielen, der kann den Ball behalten. Eigentlich ein Element aus Basler Spiel sollte bereichern und sie geben dann nichts ab und lehnen dann aus an Karlsruhe. So, okay. Verstehe ich nicht ganz, aber eben darum. So.
Okay, jetzt haben wir einen langen Take gehabt über den FCB auf dem
wäre falsch,
5i. Auf dem 5i. Bei dir, bei mir nicht, aber bei mir ist dafür Servet FC auf dem 4i. Ja, Servet auf dem 4i. Ich sage, Happy Weiler, ich habe ein kleines Fragezeichen. Beide habe ich dürfen erleben im FC Luzern. Weiler als Sportchef, ich frage mich, ob das gut kommt. Nicht, weil ich ihm nicht zutraue, guter Sportchef zu sein, weil es ist, glaube ich, schon recht ein heavy Wechsel, wenn du der Trainer gewesen bist von dieser Mannschaft und nachher trainiert ein anderer das Team. Ich weiss es nicht. Bei Servet ist letzte Saison sehr viel, hat sehr lang sehr gut ausgesehen, bis man dann eine Niederlagenserie leider gehabt hat. Also leider sage ich, weil man halt durch das dann die Meisterschaft nicht mehr so spannend gestaltet hat. Aber ich glaube, Servet wird sicher wieder eine gute Rolle spielen. Ich glaube nicht, dass es so wird sein, dass Servet ein Teil des Meisterrennen wird sein. Und aus diesem Grund ist Servet für mich das Vierer.
Bei mir ist das FCZ gefühlt punktgleich mit dem FC Basel. Es ist halt auch einfach eine Wundertüte, gell? Ich finde Ricardo Moniz einfach noch spannend. Die Schlussphase, die er angelegt hat mit dem Team, war gut gewesen. Und ich glaube, das ist einer, der beimachen kann, diesen Jungs. Und aktuell ist der Kader riesengroß vom FCZ. Der wird ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen schrumpfen. Aber ich habe das Gefühl, vierter Platz ist ziemlich korrekt. Oder wäre eigentlich ein gutes Resultat für den FCZ, finde ich jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er mithalten kann mit Servet, Lugano und IBE.
Mhm. Ich gehe aufs 3. Und das 3 ist bei mir der grosse FC Basel. Jetzt haben wir schon viel über den FCB gehört. Ich sage einfach, es kommt ein bisschen besser, als du es erzählst. Aber sonst kann man mit vielem wahrscheinlich mitgehen. Ich glaube, der FC Basel wird wieder in der oberen Tabellenhälfte sein. Ich glaube, aber der FC Basel kann noch nicht mit Lugano und IB mithalten. Wird aber eine gute Saison spielen. Ich denke, mit vielen jungen Spielern und so, Platz 3 voll legitim. Eben dir, dass du jetzt vorhin so viel über Basel erzählt hast, sage ich, lange der Typ so. Platz 3.
Okay, also wer ist Servet Platz 3? Du hast schon ein paar Sachen dazu gesagt. Ja, Thomas Heberli vielleicht auch noch ein bisschen, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich von dem halten soll. Dass der René Weiler jetzt Sportchef ist, funktioniert das nachher die Konstellation Weiler-Heberli? Gut, eben, die Organisation Servet ist sehr, sehr chaotisch gewesen in den letzten paar Jahren. Es tut ihnen sicher gut, mit René Weiler jetzt ein bisschen Ordnung reinzubringen. Da kann man vielleicht auch mal noch ein paar Wintertransfer registrieren. Vielleicht bringen sie das dieses Jahr her.
Ich bin gespannt, ob das der Weiler kann. Weil er hat sich, glaube ich, recht aufgeregt, dass er es nicht geschafft hat.
Ich habe noch irgendwo ein Quote gelesen vom Heberli oder so, wo so. Ich habe noch die Überschrift gesehen, wir wissen alle, was die Ambitionen sind, so angesprochen auf das CESO-Ziel. Und ich habe dann so gedacht, ja, also wahrscheinlich die Spieler korrekt können registrieren, müssten so die Ambitionen sein von Servet.
Mhm. Wäre schon gut.
Ja.
Ja, und jetzt gehen wir führen.
Ja. Ja, sag.
Letzte Saison, weiss ich noch, haben wir die Folge sogar Lugano wird Meister genannt. Ja. Wir haben.
Also, ich sage es. Ich gehe wieder all in. Ich sage, Lugano wird Meister. Ich sage es wieder.
Ich bin sehr unschlüssig, gerade jetzt in diesem Moment. Also für mich ist ganz, ganz klar, dass Lugano und Ibe werden um den Meistertitel spielen. Und ich bin mir auch sicher, dass Lugano ein Wörtchen mitreden. Und ich bin mir auch sicher, dass Lugano, dass man jetzt sagt, hey, Kollege, wir können im Fall Meister werden. Es ist nicht so wie, das Nummer 2 ist auch okay. Oder vielleicht Servet und Zürich und St. Gallen und die sind doch auch alle gut. Nein, ich glaube, die sehen das Obere. Ich glaube auch der Grotschi Torti, der gesagt hat, hey, ich bleibe da. Finde ich auch ein Zeichen, alleine, dass man den Zanotti holt für 2,5 Millionen von Inter Mailand, der ja letztes Jahr so St. Gallen ausgeliehen ist. St. Gallen kann sich nicht mal vorstellen, den zu übernehmen. Es ist nicht mal im Bereich des Möglichen. Und Lugano zahlt 2,5 Millionen für den. Das ist für mich auch ein Zeichen. Mich würde es übrigens auch nicht überraschen, wenn der Ceyhan Shaqiri plötzlich in Schwarz-Weiss rumlaufen würde und beim FC Lugano würde kicken, weil der FC Lugano kann die 3 Millionen oder so, die er angeblich fordert, zahlen. Also ich glaube einfach, dass das ich glaube einfach, dass das schlussendlich so kommt, dass der FC Lugano eine sehr gute Saison wird machen. Ich habe vorhin mal gesagt, der Rahmen wird Meister mit IB. Ich weiß nicht, wer dem muss festhalten. Wenn wir uns jetzt einfach zusammen darauf einigen, dass Lugano Meister wird.
Dann kannst du dann auch die ganze Zeit, während der Saison zwischenzeitlich mal gut aussieht, kannst du immer sagen, ja, ich habe es von Anfang an gesagt.
Ja, kommen wir einigen, jetzt sind beide zusammen, Lugano wird Meister. Was aber, ich will es wirklich nicht verstanden wissen, also Kritik an den Young Boys, vor allem will ich das Lob für Lugano verstehen.
Ja, geht mir endlich. Ich hoffe, um noch auf IBE kurz zu sprechen, ich finde, du hast eigentlich alles gesagt zu Lugano. Ich hoffe bei IBE einfach, dass sie mal noch das Potenzial von Donnarudani ein bisschen richtig schätzen wissen. Weil der hat immer wieder wirklich gute Matches. Er braucht einfach das Vertrauen. Und ich habe das Gefühl, das kann eine mega wichtige Figur in diesem Kollektiv werden. Er braucht einfach die Spielzeit. Und jetzt hat er ja noch ein bisschen etwas können sammeln zu lassen. Und aber sonst, also, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Dass IBE ist. Das ist eine starke Nummer. Also, da ist alles dabei. Ich glaube auch, das wird ein urenges Kopf-an-Kopf-Rennen und hat auch noch sehr, sehr viel damit zu tun, wie es mit der internationalen Belastung aussieht. Oder? Weil, wie das natürlich dann sich auch auswirken kann auf die Meisterschaft, hat man jetzt letztens auch bei Servet gemerkt. Oder?
Ja.
Also,
und ja, das wird jetzt auch bei Lugano spannend. Lugano ist ja auch in der Champions League Quali. Also,
wo sie wahrscheinlich gegen Fenerbahce werden ausscheiden. Ich habe das Gefühl, Fenerbahce sind schon noch mal eine Nummer zu gross für Lugano.
Wahrscheinlich schon, aber eben, sie können ja gleich also
Europa League
oder ja. Conference League oder so und dort vielleicht einen Wein kommen, also wenn man es bisher die letzte Saison gesehen. Das wird sicher spannend. Ich glaube, bei IBE, was ich auch ganz spannend finde, du hast jetzt Rorani angesprochen, ich finde vor allem, mich nimmt es sehr, sehr fest Wunder, wie der Castro Timiri wird spielen, weil das ist eigentlich ein Überkicker in dieser Liga. Ja. Er und Filip Ugrinic, Mahlen, Rudani, hat das Mittelfeld, finde es recht geil. Es sind wirklich
paar dabei.
Es
eigentlich.
Sind wirklich paar dabei, die schon ein bisschen kicken können.
Doris Benito kommt zurück, gell? Der kann dann auch so ein bisschen Leaderfunktion übernehmen.
Ja, darum, also wie IB, es sieht eigentlich in meinen Augen, sieht vieles schon so aus, wie es für eine Meistermannschaft muss aussehen. Ich glaube auch der Trainer, also ich glaube der Patrick Kramm wird das gut managen mit dem Team. Ich denke, gerade bei so einem Team ist es dann auch wichtig, dass du so ein bisschen auch weisst, die bei Laune zu halten, die vielleicht nicht ganz so happy sind. Und ich kann mir gut vorstellen, also, dass sie so gut wird managen. Wir haben jetzt noch mit dem Ebrima Golle von der Atalanta Bergamo einen Spieler geholt, der ja, jetzt auch in einer Preisklasse ist, wo jetzt das nicht in der Superliga ist, sich glaub, könnte leisten. Ist ja so eine... Der hat jetzt so eine klassische Atalanta Bergamo Karriere gemacht, die einfach immer ausgelehnt worden ist. Hat aber immerhin doch schon ein paar Serie A-Spiele auf dem Buckel und so. Bin gespannt. Also könnte schon sein, dass das etwas ist. Ja.
Mhm.
Und eben Abgang. Klar, am Ende tut weh. Lustenberger ist
auch logisch. Der Goalie hat es im Fall schon ausgelehnt. Er war schon im Kader gewesen, letzte Saison. Jetzt haben sie noch fix
überlegt. Ah, das ist der. Scheisse.
Ja. Noch zur korrekten Einordnung.
Können wir das schneiden?
Das lassen wir jetzt.
Das ist der Goalie, logisch.
Ja.
Ah, da hat man einfach fix übernommen. Ja gut, dann ist es jetzt egal.
Aber es spricht ja auch ein bisschen, also... Ja, so oft ist der nicht zum Einsatz gekommen, hä?
Ja, aber er hat schon amigs gespielt. Mama hat einfach gar nicht so wenig gespielt. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass das da ist. Scheiße, ja. Okay. Gut, soviel zu
gute Aussage von mir. Er ist nicht so oft zu mir so zu kommen. Ja, er hat nur 1135 Spielminuten gesammelt in der letzten Saison.
Nein, er hat ihn schon regelmäßig gespielt.
Ja, 3-4 Assists. Ja, könnte man kennen. He?
Ja, nein, Goal ist logisch, aber ich bin einfach beim Vornamen gestutzt. Ja. Irgendwie, ich habe nicht gecheckt, dass der Prima geheißen hat. Okay.
Ja, siehst du.
Ja.
Wir verdammten Hobby-Experten.
Ich weiss jetzt nicht, was man mit dieser Aussage machen
will. Nein, jetzt haben wir einen Running Gag für die neue Saison. Ja. Jedes Mal, wenn wir den Prima Goal wieder irgendwie etwas
schrecklich reist. Schrecklich.
Er hat auch mal beim Transfermarkt noch das Neuzugang-Fähnchen.
Genau. Das ist ja das, was mich auch verwirrt hat. Also das ist ja das, was mich quasi überhaupt darauf aufgeklüpft hat, dass der könnte neu sein.
Du, gell, ich schaue eh nur Gurkenliga Challenge League, wo alle betrunken sind, von dem wir gesehen.
Ja, da bin ich einfach der einzige Depp, der es hätte müssen wissen.
Ja, aber du musst dich auf die Interviews konzentrieren. Du kannst,
ich habe mit dem Goalie halt nie ein Interview gemacht.
Voilà, das sehen wir. Das muss der Grund sein.
Das ist halt das Problem. Ja, aber...
Sie haben ja sonst noch ein paar der Fasinet Conte...
Wo schon verletzt ist.
Ja.
Der Kreis von Andres.
Klingt ja auch noch spannend. Tanguy Zuckru. Zuckru. Also,
ja. Also, das klingt auch spannend, ja.
Auf jeden Fall. Zwei Spieler mit, wie könnte es auch anders sein, französischen Wurzeln. Ich bin halt so Spieler sehr gern. Und hat sich auch bewährt bei ihnen. Respektive, jetzt habe ich am Fasinet Conte Unrecht auch, er hat Wurzeln aus Guinea. Ah, nein, aber auch Frankreich, das ist im Doppelbürger. Aber es sind auch spannende, also könnten das spannende Kicker sein, müssen wir schauen. Aber
und er hat vorher in Bassia gespielt. Also das finde ich natürlich als einer, der als Kind regelmäßig zu Korsika in der Ferien war, ist das natürlich für mich so ein Sehnsuchtsclub. SC Bastia.
SC Bastia, ja. Mhm.
Das ist natürlich schon geil, wenn man einen Spieler von dort holt. Ich würde einfach sagen, hey, sorry, ich will zu Bastia bleiben, aber okay.
Ich finde immer noch geil, wie das auch funktioniert bei IBE mit dem Scouting-Netzwerk. Dass sie sich auch so gefestigt haben auf Talente aus dem französischen Fußball, was sich absolut bewährt und was ich auch für richtig halte. Aber es ist schon spannend, wie immer wieder so die Spieler aus dem Ecke kommen. Eben jetzt wie beim FCA, wo man mit der Agentur zusammenarbeitet, die vor allem hier aus dem Osten momentan Spieler bringt zum FCA, oder? Also das ist ja auch lustig oder eben auch spannend, wer mit welcher Agentur zusammenarbeitet. So funktioniert das.
Also wir haben uns wirklich geeinigt auf den FC Lugano als Meister und IB nur als Zweiter. Ich weiß nicht, wie glücklich die Berner sind mit uns. Weil es ist ja nicht so, dass es eine Tessiner Connection gibt, die jetzt hier oder eine Tessiner Hörerschaft, die jetzt alle wieder aufkommt vor Freude. Ich weiss da gar nicht, wie
die meisten vier Lugano-Fans, die uns hören, die haben schon Freude.
Wahrscheinlich schon. Ich frage mich jetzt, wie die meisten vier wieder aussieht, Lugano. Sicher noch geil. So dort an der Piazza vorne, am See. Dort ist es wahrscheinlich okay. Im alten Gornaredo, dem Meistertitel oder den Pokalbereichen, das ist ein bisschen Quatsch. Das ist ein bisschen Google aus. Aber in der Stadt feiern kann man da wahrscheinlich schon. Mhm. Und dann sind sie da wahrscheinlich rum, sage ich dir. Weil im Cup-Final sind sie
ja
immer...
Ja, wenn es ein Erfolg rum ist, dann haben wir auch. Ja, sind wir gespannt auf eine neue Saison. He?
Ja.
Auf ein neues.
Bist du in einem Stadion das Wochenende?
Ja, im Brückenfeld, ist ja klar.
Brückenfeld. Das ist morgen, gell?
Übrigens, der FC Aarau hat keinen Spieler aus dem Osten. Ich habe irgendeinen Bullshit erzählt. Es sind afrikanische Spieler, die sie jetzt zwei, drei, vier geholt haben.
Ich
war bei Osten, weil es zwei haben vorher bei der israelischen Liga gespielt oder so.
Okay.
Das noch zur Korrektur. Ich bin am Freitag im Brückenfeld gegen Thun.
Im Brückenfeld gegen Thun? Ich könnte, glaube ich, dort sogar schauen. Vielleicht soll ich mir das echt mal antun.
Ja, gut, du bist im Brückenfeld immer willkommen.
Ja, vielleicht komme ich mal ins Brückenfeld.
Kannst du den Rüblinland-Burger bestellen?
Ja, Rüblinland-Burger klingt gut. Und dann bin ich auch...
Aber ey, einfach, dass du gewarnt bist, gell? Das sind mindestens 50 Zuschauer, das sind besoffen.
Okay.
Hinter der Schule Schmied hat es gesagt.
Okay, ja, dann weiss ich noch nicht, ob ich das mir was da tue. Ich bin am Samstag am Ort, wo Zuschauer garantiert nicht besoffen sind.
In der Super League?
In der Super League. Und zwar beim FC Winterthur gegen den FC St. Gallen.
Ja. Nein, auf der Schützenwiese habe ich noch nie gesehen, probiert zu trinken.
Wie heisst die Kurve?
Sirupkurve.
Ja, genau. Nein, aber ich bin tatsächlich dort. Freue mich irgendwie jetzt langsam, wo es wieder so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Mhm. Ja, jetzt zum Ende dieser Erfolg, wo wir jetzt plötzlich wissen, dass Lugano ja Meister wird und so, habe ich jetzt ein bisschen Vorfreude auf die Saison.
Mhm. Aber Erfolg können wir nicht mehr, Lugano wird Meister treffen, weil es gibt schon Erfolg, wo Lugano wird Meister.
Ja gut, das Nimmerli kannst du schon weg. Also wenn ich eine andere Folge genommen. Apropos, wann machen wir unsere Jubiläumsfolge?
Du stellst wieder Fragen. Tun wir ein anderes Mal diskutieren. Ich glaube, wir setzen jetzt hier mal für heute einen Punkt.
Also machen wir einen Punkt. Lugano wird Meister. Da haben Sie es zuerst gehört.
Also. Tschüss zusammen.